Herzlich willkommen bei
der Pflegetalk, unserem Podcast
für Unternehmer in der Pflegebranche. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rainer Henrich.
Und mein Name ist Sebastian Alt. Heute dürfen wir unseren Gast begrüßen, Markus Bresch, der Anwalt für Arbeitsrecht aus Weimar. Hallo Markus, stell dich doch mal vor.
Ich grüße euch, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich komme aus Weimar, bin Anwalt mit mehreren Kollegen und möchte euch heute für Fragen zum Thema Arbeitsrecht zur Verfügung stehen.
Das ist schön. Da kommen bestimmt einige auf. Fangen wir mal an mit Arbeitsvertrag. Kannst du uns mal ein Muster hier erklären?
Das ist natürlich eine Frage, die weiter ist als, glaube ich, unsere Sendezeit heute. Arbeitsvertrag. Pflegedienste haben Besonderheiten. Das wisst ihr beide, glaube ich, besser als ich. Insbesondere in Sachen Personalplanung. Ich brauche Mitarbeiter zu Zeiten, wo in anderen Bereichen niemand arbeiten will, zu Nachtzeiten am Wochenende. Ich brauche motivierte Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichten arbeiten wollen oder vielleicht ständig als Springer fungieren müssen, weil vielleicht eine leidige Kollegin wieder ausgefallen ist und arbeitsunfähig ist. Und ich brauche Mitarbeiter, die auch trotz dieser hohen Belastung immer wieder gerne auch den Patienten die nötige Aufmerksamkeit schenken, die er benötigt, um weiterhin auch Kunde zu bleiben und vielleicht nicht im Pflegedienst zu wechseln.
Gibt es Beispiele so aus deinem Arbeitsalltag, wo Pflegedienste speziell Wünsche an dich hatten zur konkreteren Regulierung im Arbeitsvertrag? Oder wir haben ja die Urlaubsregelung ganz speziell auch, die dort transparent dargestellt werden muss, oder diese Transparenzvorgaben im Europäischen, die vor einiger Zeit kamen. Gibt es da so Besonderheiten und mit vielleicht ein paar Beispielen, die dir einfallen?
Leider ist der Gesetzgeber viel zu oft aktiv, so auch bei diesem, auch wenn es ihr vielleicht nicht kennt,
das
dem Nachweisgesetz.
Das Gefühl, das man hat, definitiv, ja.
Das Nachweisgesetz verlangt im Prinzip, dass ich dem Mitarbeiter, also ihr euren Mitarbeitern, die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses schriftlich zur Verfügung stellt. Seit dem 01.01.2025 kann das auch in elektronischer Form passieren, also muss nicht mehr ausgedruckt werden, sondern kann dem Mitarbeiter auch per E-Mail zugesendet werden. Und da muss mittlerweile von A bis Z alles drin stehen. Da muss drin stehen, wann ich eine Pause machen muss, wie lange ich eine Pause habe, welche Schichtsysteme ich habe, wann Nachtschicht ist,
wie ich kündige. Bei den Pausen kann ich gerade mal direkt andocken. Das ist so ein bekanntes Phänomen in unserer Branche, finde ich. Die Mitarbeiter sagen immer ganz gerne, ja, die Pause hänge ich hinten dran. Wie ist das rechtlich?
Also die Pause ist sehr stark. Es gibt ja das Arbeitszeitgesetz. Und wenn ich länger als 6 Stunden arbeite, sind 30 Minuten Pause vorgeschrieben. Bin ich länger als 9 Stunden auf Arbeit oder tätig, sind 45 Minuten vorgeschrieben. Und in der Regel sollen diese Pausen auch in Slots von 15 Minuten genommen werden. In den Pflegediensten ist es oft so, gerade im ambulanten Bereich, dass es der Mitarbeiter gerne die Pause in die Fahrzeit verlegt, während dieser Pause vielleicht noch irgendwo sitzt, dokumentiert und noch ans Telefon geht und vielleicht noch für Fragen aus der Zentrale zur Verfügung steht. Das ist eigentlich nicht zulässig.
Die Pause, nee, das ist klar. Aber ich meine jetzt wirklich explizit das Szenario, dass die Mitarbeiter sagen, nee, ich verzichte auf die Pause, weil dann ist ja mein Arbeitstag länger dadurch, der würde sich dann dadurch verlängern und ich hätte nicht so früh Feierabend. Die machen lieber früher Feierabend und sagen von sich aus, ich würde meine Pause gerne hinten dran hängen, dann habe ich früher Feierabend.
Das ist ein großes Problem. Die Pause ist zu nehmen. Als Arbeitgeber habe ich neben meiner Funktion, dass ich natürlich Geld verdienen will, was unser Anreiz ist und dass ich auch Patienten gut versorgen will, auch das Wohl des Mitarbeiters im Auge zu behalten. Die Pause ist nicht dafür da, damit der Mitarbeiter sich nur ausruht, sondern zur Regeneration der Arbeitskraft, damit er auch die nächsten Tage wieder fit ist. Und deswegen muss ich als Arbeitgeber dringend darauf achten, dass die Pausen auch genommen werden. Also ist auch eine Frage der Dokumentation. Ja. Ich muss auch dokumentieren in der Arbeitszeiterfassung, dass die Pausen genommen worden sind und der Mitarbeiter sie auch tatsächlich durchgeführt hat. Wenn der Mitarbeiter, jetzt mal platt gesprochen, einen 6-Stunden-Dienst hat und er ist 6 Stunden 1 auf unterwegs, muss ich ihm zwangsweise auch die 30 Minuten Pause dazu rechnen. Und es muss dokumentiert werden. Mache ich das nicht? Und es kommt eine Prüfung der deutschen Rentenversicherung. Und in der Dokumentation ist die Pause nicht richtig erfasst. Ist das ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz? Und ich habe das Problem, dass ich dann gegebenenfalls ein Bußgeld dafür zahle. und natürlich öfters durchleuchtet werde, weil ich einmal aufgefallen bin, dass ich eben die Vorgaben nicht einhalte.
Wenn du aber nachweisen kannst, dass du dem Mitarbeiter darauf hingewiesen hast, dass er das einzuhalten hat, bist du dann trotzdem der Doofe auch wieder?
Aus meiner Erfahrung ja, weil natürlich das Mitarbeiter lieber schneller nach Hause möchten, als jetzt noch eine halbe Stunde Pause dranhängen. Das ist gerade bei Diensten von 6 Stunden und 15 Minuten, ja, dass ich da eine halbe Stunde länger machen muss und Pause zwangsweise einplanen muss. Das ist natürlich für den Mitarbeiter nicht schön. Als Arbeitgeber sollte ich es tun, nicht vermeiden, das einreißen zu lassen. Am besten sage ich, mittlerweile in der Tourenplanung schon feste Pausen einplanen. Also wenn ich sehe, Kunde 1, 2, 3, 4, danach ist die Pause einzuplanen, sodass diese Diskussion gar nicht aufkommt. Wenn der Mitarbeiter trotzdem sich gegen diese Anweisung, die ich natürlich dann, wenn ich es im Dienstplan schon verschriftlicht habe, auch vielleicht nochmal zusätzlich als Dienstanweisung mit auf den Weg geben sollte, damit ich auch nachweisen kann, ich habe das Problem erkannt und ich habe den Mitarbeiter darauf hingewiesen. Alles, was mündlich ist, das ist auch ein Thema, was in der im rechtlichen Umgang mit Arbeitsverhältnissen sehr wichtig ist, ist immer die Dokumentation. Was nicht dokumentiert ist schriftlich, hat am Ende nicht stattgefunden, auch wenn ich 10-mal den Mitarbeiter
drauf hingewiesen habe. Das finde ich immer so unverhältnismäßig. Ne? Das ist wie wenn du in der Gaststätte einen Schnitzel bestellst, das ist ein Vertrag. Ja? Es ist ein Vertrag, der zustande gekommen ist, aber wenn du hier was mündlich abklärst, dann bist du wieder der Doofe.
So ist es leider oft.
Es gibt ja auch so andere Zeiten, wie zum Beispiel Mutterschutz etc. Selbst wenn du das willst und der Mitarbeiter es will, es hat sich an das Gesetz zu halten. Es gibt entsprechende Probleme diesbezüglich.
Also das ist auch, wenn du das gerade ansprichst, Rainer, Mutterschutz. Ja?
Ja.
Das ist ein Thema. Normalerweise war es so, wir sind ja jetzt als Standort in den ehemaligen neuen Bundesländern. In den neuen Bundesländern war die Mutterschaft früher jetzt nicht als Krankheit angesehen, sondern war ein ganz normaler Zustand, bei dem ich natürlich noch viele Monate arbeiten gegangen bin. Also dieses Arbeitsverbot, ja, so wie das heute stattfindet, das gab es zu DDR-Zeiten, um das heute nochmal nach 30 Jahren nochmal so anzubringen, in der Form nicht.
Ja gut, das rührt aber wahrscheinlich aus vielen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte her, mit Regressansprüchen.
Aber die Erfahrung, dass die Schwangeren immer älter werden. Das Alter, das war früher viel jünger und das Kinderkriegen war vielleicht einfacher. Wenn ich heute erst mit 35 mein erstes Kind erwarte, was manchmal gar nicht so weit weg ist von den normalen Zahlen, ist natürlich das auch anstrengender für den Körper. Und deswegen ist der Schutz der Schwangeren natürlich da mehr ins Gewicht zu ziehen. Nichtsdestotrotz ist es manchmal fraglich, ob ich jetzt im Pflegedienst eine Mitarbeiterin sofort, nur weil ich die Schwangerschaftsmeldung habe,
also ja, ein Tipp
schon wir, vom Netz nehme.
Ein Tipp können wir hier schon mal geben, der geht in die Arbeitssicherheitsrichtung. Wenn eine Mitarbeiterin verkündet, dass sie schwanger ist und der Laden brennt, ist es egal, der Feuerlöscher wird weggeworfen und das Regierungspräsidium wird darüber informiert, dass man eine schwangere Mitarbeiterin hat.
Ja, was ich beobachte, ist eben, dass das Beschäftigungsverbot durch den Arbeitgeber mittlerweile sehr früh in den Pflegediensten ausgesprochen wird, weil man einfach kein Risiko eingehen möchte. In dem Moment, wo ich sie weiter beschäftige, ja, muss ich ganz viele Kriterien erfüllen und auch nachweisen. Und haben viele Pflegedienste gesagt, nee, Beschäftigungsverbot, wir haben keine Probleme und beide Seiten sind zufrieden. Also das kommt viel häufiger vor. Ich bin ja auch schon sehr lange in der Pflege tätig als früher. Früher war das ein ganz anderes Szenario gewesen und so. Du hast es ja selbst mal erlebt, dass sie dich fast auseinandergenommen
haben. Ja, deswegen spreche ich aus eigener Erfahrung, ja. Wirklich, wenn die Hütte brennt, schmeißt den Feuerlöscher
haben
weg,
die damit
ruft ganzen, das Regierungspräsidium an, die machen euch die Hölle
heiß. Eine ganze Armada von Menschen habe ich komplett auseinandergenommen als Pflegedienst. Du wusstest erstmal gar nicht, was los ist. Also ich kann mich daran noch sehr gut erinnern.
Ja, das war nicht unbedingt eine der angenehmsten Situationen.
Ja.
Okay, also wir halten mal fest, die Mitarbeiter sollen ihre Pause nehmen und man hat im Prinzip auch bis hin zu wahrscheinlich Abmahnung das Recht dann, das durchzusetzen.
Man muss sich da richtig Mühe geben als Arbeitgeber, das umzusetzen, ja. Auf jeden Fall. Was mich nochmal interessiert, ist das Thema Bereitschaftsdienst, Überstunden. Das ist immer wieder so ein Thema. Wann ist ein Bereitschaftsdienst? Kannst du da grundlegend was zu sagen, wie deine Erfahrung mit dem oder dein Wissen zu diesem Thema ist?
Also Bereitschaftsdienste, Überstunden, Mehrarbeit sind ja so Begriffe, die immer so alternativ verwendet werden. Also Bereitschaftsdienst sind Zeiten, in denen der Arbeitnehmer nicht auf Arbeit ist, also nicht am Ort des Geschehens, nicht beim Patienten, sondern im Hintergrund ist und sich quasi bereit hält für den Fall der Fälle. Das ist quasi, wir kennen das klassisch bei den Ärzten, die zu Hause sind und wenn im Klinikum angerufen wird und der Assistenzarzt nicht weiter weiß, weil da eben ein komplizierter Bruch ist, dann wird der Hintergrundarzt angerufen. So ist es hier auch. Bereitschaftsdienste werden in der Regel auch nicht voll vergütet, das gibt es bei den Ärzten ja. Im Pflegedienst kann man es zum Teil mit einer Pauschale abhandeln, weil ich ja eben eigentlich zu Hause schlafen kann und mich nur auf Abrufbarkeit halten muss. Je nachdem, wie ich es vertraglich gestalte, kann ich natürlich da auch versuchen, die Vergütung eben in Pauschalen umzusetzen. Und es werden dann die Stunden bezahlt, wenn abgerufen wurde und der Mitarbeiter ausrücken muss, weil eben ein Notfall ist.
Die regulär normale.
Genau. Dann wird die reguläre Vergütung abgerechnet mit allen Zuschlägen, Nacht- oder Wochenende. Aber für den reinen Bereitschaftsdienst gibt es eine Pauschale.
Aber man muss hier schon, glaube ich, schon unterscheiden. Es gibt einmal die Rufbereitschaft und die Bereitschaft, wo ich als Arbeitgeber den Aufenthaltsort bestimme vom Arbeitnehmer, oder?
Ja, die Rufbereitschaft ist eine Zeit, in der ich mich zur Verfügung halte als Arbeitnehmer.
Genau. Ort meiner Wahl, ne?
An einem Ort meiner Wahl. Also das in der Regel ist das ja zu Hause. Ich bin zu Hause und stehe zur Verfügung, wenn ein anderer Mitarbeiter vielleicht nicht plötzlich arbeitsunfähig ist oder beim, was auch schon häufig vorgefallen ist, beim Patienten vielleicht auch einen Unfall hat, in dem er sich doch den Knöchel verstaucht und ersetzt werden muss. Das sind die klassischen Zeiten der Rufbereitschaft. Das ist im Pflegedienst, soweit wie ich es kenne, gibt es eigentlich keine weitere Bereitschaft. Was brauche ich noch für eine Bereitschaft?
Ich dachte einfach nur, es gibt einfach hier die gesetzliche Unterscheidung prinzipiell zwischen den Begriffen Bereitschaftsdienst mit einem bestimmten Aufenthaltsort, wie zum Beispiel jetzt der Arzt hat Bereitschaft im Bereitschaftszimmer, ne? Und hier der Rufbereitschaft, dass man einfach nur den Mitarbeiter irgendwo abrufen kann von seiner Freizeitaktivität, sag ich mal.
Das, da hast du natürlich recht, da muss man vielleicht etwas korrigieren. Rufbereitschaft ist tatsächlich, dass ich zu Hause bin und mich bereithalte. Der klassische Bereitschaftsdienst heißt eigentlich schon, dass ich in der Nähe bin oder mich auf Arbeit aufhalte und vielleicht mich nur ausruhen kann, werde aber die ganze Zeit nicht durcharbeiten muss. Das ist der Bereitschaftsdienst beispielsweise auch im Klinikum, wo ein Arzt quasi dort vor Ort ausharrt. Da gibt es meistens auch im Arztzimmer eine Liege, wo ich mich hinlegen kann und dann nur abgerufen werde, wenn Bedarf ist.
Genau. Also im alltäglichen Pflegedienstalltag haben wir, glaube ich, einen richtigen Bereitschaftsdienst dann eigentlich
so gut wie nirgendwo. Deswegen habe ich nur auf die Rufbereitschaft abgestellt, weil das eigentlich das Klassische ist. Also, ja.
Aber was mich interessiert, was ich immer wieder gefragt an euch beide, was gibt es für Vorgaben an Pauschalen oder wie vergütet man das am besten? Ich habe das nirgendwo gesetzlich verankert oder irgendwie tariflich verankert bisher wahrgenommen für ambulante Pflegedienste. Sind das Empfehlungswerte, die man da abgibt? Weil das ist wirklich sehr oft ein Thema, was ich gefragt werde.
Ich frage dann immer meinen Steuerberater.
Das ist schon mal die richtige Antwort. Der Steuerberater und Rechtsanwalt kann einem da vielleicht immer weiterhelfen. Am Ende muss es ist Angebot und Nachfrage.
Okay. Ja. Gibt es keine Regulierung irgendwie auf höherer Ebene? Gibt es nicht, mir nicht bekannt jedenfalls.
Da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Es ist Angebot und Nachfrage. Und da muss ich natürlich als Unternehmer, dass die ihr seid, austarieren, wann Mitarbeiter mit dieser Pauschale noch zufrieden sind. Also ich muss ja Mitarbeiter locken. Das ist immer wieder, im Pflegedienst wird natürlich mittlerweile viel über die Vergütung erreicht. Motivation war lange vielleicht über andere Sachen, aber der reine Dienst am Patienten motiviert jetzt nicht mehr jeden Mitarbeiter, sondern natürlich die Vergütung. Und deswegen ist es wichtig, dass ich auch bei der Rufbereitschaft eine Pauschale finde. Ich hätte gesagt, für einen Bereitschaftsdienst pauschal zwischen 20 und 60 Euro, je nach Bundesland. Das wäre so meine Empfehlung.
Ich habe das schon Jahre nicht mehr gemacht. Ich habe, glaube ich, oh Gott, ich könnte es gar nicht mehr sagen. Das ist, also ich glaube, wenn ich mich zurückentsinne an die Zeit, wo ich im Anstellungsverhältnis war, da waren das, glaube ich, 5 Euro am Tag, die gezahlt wurden.
Ich habe jetzt mal eine kleine ergänzende, ich finde knifflige Frage zu dem Thema. Da bin ich mir auch nicht immer ganz sicher. Es ist ja so, dass die Verantwortlichkeit von Mitarbeitern in den letzten Jahren sich verändert hat. Also ich kann Mitarbeiter einstellen und dass ich so richtig auf die so einen Ehrenkodex habe. Ich arbeite jetzt hier bei diesem Pflegedienst und du kannst mich als Arbeitgeber auf mich verlassen. Ich bin dein Fels in der Brandung. Wenn ich Bereitschaftsdienst habe, dann bin ich auch wirklich erreichbar. Und ich übernehme diesen Dienst. Jetzt geht es einem Patienten relativ schlecht. Derjenige, der Rufbereitschaft hat, ist nicht erreichbar. Der Patient wird nicht versorgt, in der Richtung. Wie ist da die Verantwortung des Unternehmers oder des Pflegedienstleiters? Der hat ihn ja eingearbeitet, der hat einen Arbeitsvertrag, der hat auch die entsprechende Ausbildung, der weiß, dass er Dienst hatte und jetzt ist er nicht nicht erreichbar. Das heißt, der Patient ist unversorgt und ist vielleicht kognitiv auch noch eingeschränkt, hat ein Demenzproblem, konnte aber noch irgendwie, manche arbeiten ja mit diesen Rufsystemen auch noch auf den Knopf gedrückt, jetzt kommt immer vom Pflegedienst. Haftet wahrscheinlich, ist auch wahrscheinlich nur eine Einschätzung, vielleicht hast du so einen Fall auch noch nicht gehabt, aber haftet jetzt der Unternehmer für diesen Vorgang, wenn der Patient zu Schaden kommt? Oder ist es alleine eine Haftung für den Arbeitnehmer, der im Endeffekt nicht erreichbar war, der keine Lust hatte oder was auch immer?
Das kann ich sehr klar beantworten. Es haftet immer der Vertragspartner des Patienten. Vertragspartner des Patienten ist der Pflegedienst. Der Pflegedienst bedient sich sogenannten Erfüllungsgehilfen, das sind die Mitarbeiter. Und für diese, für deren Fehlverhalten oder deren Versagen haftet der Unternehmer. Also ihr als Inhaber des Pflegedienstes. Das ist der klassische Fall. Ich kann natürlich versuchen, bei dem Mitarbeiter, wenn wirklich ein Schaden entstanden ist, in der Regel ist es ja so, ein Schadenersatz muss bis auf Heller und Pfennig ausgerechnet werden. Nur weil ich vielleicht 2 Stunden nicht versorgt war, entsteht nicht automatisch ein Schaden. Ein Schaden entsteht, wenn ich 4 Stunden nicht versorgt war, dadurch vielleicht eine Notsituation entstanden ist, ein Krankenwagen mich abholen müsste und im Klinikum eine unnötige Behandlung notwendig war, weil ich vielleicht nicht abgesaugt wurde im Intensivpflegedienst. Was mir schon nicht so selten vorgekommen ist, dass ein Mitarbeiter eben im Intensivpflegedienst in der 12-Stunden-Schicht zwischendurch einkaufen gegangen ist. Der Angehörige kommt wieder, merkt, dass der Pflegebedürftige fast erstickt, weil nicht abgesaugt wurde, ruft den Krankenwagen. Der Krankenwagen wird natürlich im Notfall tätig, wird ins Klinikum verbracht und bei der Krankenkasse entstehen für diesen Einsatz 3.000 Euro. Das habe ich schon erlebt, dass da die Krankenkasse sagt, wie kann das sein? Wir zahlen einen Intensivpflegedienst.
Berechtigte Frage.
Warum ist der Patient nicht abgesaugt? Wie kommt es zu diesem Notfall? Das heißt aber trotzdem nur, dass im Außenverhältnis erstmal nur der Pflegeunternehmer haftet. Und im Innenverhältnis versuche ich immer, den Mitarbeitern die Haftung zu nehmen. Und da sage ich es gleich, da gibt es die sogenannten drei Verwaltungsfaus. Das ist eigentlich absolut aussichtslos. Die wenigen Fälle, in denen ich mal einen Mitarbeiter in Haftung genommen habe.
Kein Mitarbeiter jetzt.
Ja, das ist natürlich, das soll keine Handlungsempfehlung für Mitarbeiter sein.
Nein, aber
es ist tatsächlich so, weil ich will es auch noch begründen, dadurch, dass ich mich den Mitarbeitern bediene, so sagt es das Bundesarbeitsgericht, und damit natürlich über diese Arbeitskraft auch mehr Geld verdienen kann, trage ich auch dieses erhöhte Risiko des Einsatzes der Arbeitskraft. Und der Arbeitnehmer haftet wirklich nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, also für kapitale Böcke, sagen wir dazu, die er geschossen hat. Für die haftet er. Dann gibt es noch die mittlere Fahrlässigkeit, leichte Fahrlässigkeit, eine einfache Fahrlässigkeit. Da haftet er immer nur abgestuft. Der entschieden wurde, das nur mal, um das auszuführen, entschieden wurde das mal an einem Fall, wo ein Mitarbeiter an einer großen Maschine einen Fehler verursacht hat, die Maschine eine Woche stillstand. Dadurch natürlich Lieferverzug eingetreten ist, ein Schaden von 12 Millionen, weil der Unternehmer eben an dieser Maschine nicht liefern konnte. Ja, die Produktion stand still, bei anderen Unternehmen ein Riesenschaden. Und da hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, auch die Höhe des Schadenersatzes ist auch noch begrenzt auf die fünffache Monatsvergütung. Das heißt, im Großen und Ganzen hat, wenn nicht eine Versicherung dafür eintritt, der Unternehmer das Risiko alleine zu tragen.
Mir ist das ganz wichtig, dass diese Aussage klar rüberkommt, weil ich habe sehr oft damit zu tun. Ich mache es an 2 Beispielen. Was ich auch oft gefragt werde, Mitarbeiter kommt nicht zum Dienst, Inhaber ist am Toben.
Ja, Klassiker.
Ja, kommt nicht zum Dienst. Jetzt möchte ich ihn gerne fristlos kündigen. Da wir beide uns jetzt schon so lange kennen, Markus, hast du mir das beigebracht, dass für die wirklich fristlose Kündigung besondere Rahmenbedingungen notwendig sind und Vorspiele im Endeffekt, ja, und das in der Regel nicht möglich ist. Das ist erstmal so eine Situation, die ich immer wieder habe. Und dann hatte ich eine zweite Situation gehabt in Aachen vor vielen Jahren. Da hat ein Unternehmer, ein Kunde von mir, einen Pflegedienst gekauft. Und die Mitarbeiter sind so ein bisschen, haben Revolution gespielt. Wir wollen den nicht, aber die Inhaberin ist in Rente gegangen, die wollte ihn verkaufen. Also wurde der Pflegedienst gekauft. Und dann haben die schwer demenzkranke Patienten mehrere Tage nicht besucht. Also aus Protest. Der neue Inhaber hat das aber nicht mitbekommen. Ja, und dann ist die Frage, wo ist die Haftung? Ja, und die Haftung ist dann nach abgeleitet von dem, was du gerade gesagt hast, natürlich beim Unternehmer. Und dieses Bewusstsein für diese sehr hohe Verantwortung ist, glaube ich, bei unseren Zuhörern nicht bei allen so bewusst. Deshalb war mir diese Frage so wichtig. Also, oder noch ein letztes Beispiel, das war auch in Nordrhein-Westfalen vor ein paar Jahren gewesen. Da hat die Pflegedienstleitung so gut wie nichts gemacht. Die war da, die ist jeden Tag gekommen, aber hat nichts gemacht. Und es war für die Inhaberin, die nicht aus der Pflege kam, nicht sichtbar. Und dann kam der medizinische Dienst und hat geprüft und festgestellt, es gab so gut wie keine Dokumentation. Wer hat gehaftet? Die Inhaberin. Und die PDL hat nichts abbekommen. Ja, weil man immer sagt, die PDL sagen doch eher, und die Pflegedienstleitung sagen, ja, ich hafte, nein, ganz selten und
ich
ganz
wenig. Ich stehe mit einem Bein im Gefängnis.
Ja, und dann sagen die immer, wir sind die wichtigsten Menschen. Und ja, selbst Pflegedienstleitung auch von der Weiterbildung her gesehen. Aber mir ist wichtig mit diesen Aussagen, deshalb bin ich sehr froh, dass du da bist, dieses Bewusstsein nochmal zu schaffen, wie hoch die eigentliche Verantwortung des Unternehmers ist im Unternehmen selbst. Die ist ziemlich hoch.
Als Inhaber muss ich das auch nochmal mitzunehmen. Auch in der Pflege hat sich ja manchmal so eingebürgert, dass ich vielleicht gar nicht mehr in alle Prozesse involviert bin. Weil ich ja eine Pflegedienstleitung habe, ja, oder vielleicht noch das so aufgestrüppt habe. Ich sollte immer am Ball sein und auch immer das Wesentliche im Blick haben, das ist die Dokumentation. Die Dokumentation ist für den arbeitsvertraglichen Pflichten wichtig. Die Dokumentation ist für meine Abrechnung wichtig. Gerade wenn ein Regress der Krankenkasse droht oder der Pflegekasse droht, weil eben die Kürzel beispielsweise auf mehreren Abrechnungen immer die gleichen sind. Das heißt, es wurde nicht beim Kunden dokumentiert, sondern es wurde in-house im Büro dokumentiert und scheinbar waren nicht genug Fachkräfte da, sodass dieselbe Fachkraft auf mehreren Abrechnungen gleichzeitig gekürzelt hat. Das sind alles so Themen.
Die arbeitet einfach nur viel.
Die muss ich. Da habe ich, wieder einen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz.
Nein, die hat die Zeit eingehalten. Die arbeitet nur sehr viel vom Pensum her in der Zeit, wo andere weniger arbeiten.
Das hatte ich auch schon in einem Regressfall, wo das notwendig war. Da wurde natürlich dann nachgewiesen, dass die Tour und alles, die Planung, also die, man ist da nicht ganz auf den Kopf gefallen. Das muss man schon sagen. Und Rainer, nochmal auf dich zurückzukommen mit den Themen, was Mitarbeiter auch alles für Ideen haben. Ich weiß nicht, ich glaube, den Fall hatten wir sogar zusammen, wo ein Mitarbeiter die Pflege gar nicht selber durchgeführt hat, sondern er hatte sich quasi einen leicht behinderten jüngeren Mann gehalten, den er dann immer zur Pflege geschickt hat. Also quasi der hatte die Schlüssel von dem Patienten. Das lief auch ein halbes Jahr gut, es hat gar keiner mitbekommen. Der ist mit dem Fahrzeug gefahren, was ihm zur Verfügung gestellt wurde, obwohl er keinen Führerschein hatte. Und der hat die Pflege durchgeführt. Jetzt ist die Frage, das ist im Nachgang aufgekommen, was mache ich damit? Rein theoretisch habe ich keine Pflegeleistung nach der Pflegekasse erbracht, es war keine Fachkraft da und keine Hilfskraft. Ja, ich müsste eigentlich die Vergütung zurückzahlen.
Wenn du jetzt auch nochmal die LBNR mit reinbeziehen würdest, dann würde hier ja auch gar keine vorliegen für diese Person.
Richtig,
ja. Das ist ja das nächste Thema, ne, im Rahmen der Digitalisierung.
Jetzt mit der persönlichen, sage ich mal, Mitarbeiternummer. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein Thema, um das auch nochmal, weil du auch vorhin das Problem Kündigung und Fehlverhalten ansprichst. Mhm. In diesem Fall, dieses Verfahren ist auch zu Gericht gegangen, weil der Mitarbeiter wurde ja außerordentlich gekündigt. Reicht ja auch der Vorgang, ja. Der Mitarbeiter hat sich vor Gericht verteidigt damit, dass das ja nur ganz selten war und dass dieser junge Mann ja nur die Hunde der Pflegepatienten ausgeführt hat und er dann doch selber noch vor Ort war. Was auch für die Kündigung immer wichtig ist, ich muss natürlich das Fehlverhalten auch immer nachweisen können. Und in der Regel möchte ich meine Pflegepatienten nicht einbeziehen. Erstens mal, weil sie vielleicht nicht mehr fit genug sind oder weil ich den Kunden außen vor lassen möchte. Ich kann also am Ende gar nicht beweisen, wer war denn dort? Oder wer war nicht dort? War mein Mitarbeiter dort oder war er nicht dort? Ich habe natürlich von den Patienten gehört, mir war immer nur der junge Mann und gar nicht dieser eigentliche Mitarbeiter. Aber ich kann den Patienten nicht als Zeugen benennen. Somit habe ich im arbeitsrechtlichen Verfahren gegebenenfalls sogar dann schlechte Karten bei so einem schlimmen Fall, weil ich es nicht beweisen kann.
Wie lange reden wir jetzt hier? Ich glaube, eine Viertelstunde ungefähr. Und ich dieses Gefühl der, man ist immer der Doofe. Es wird einfach wieder unterstrichen und unterstrichen.
Und deshalb hilft immer nur viel Wissen. Und deshalb finde ich unseren Podcast gut, um Wissen weiterzugeben, damit man Strategien entwickelt.
Und gegebenenfalls, bevor ich vielleicht in einen Fettnapf trete, doch einfach mal zum Hörer greifen. Entweder einen von euch beiden anrufen, oder bei dem Anwalt vor Ort, bei ihrem Berater anrufen, auch beim Steuerberater anrufen, der vielleicht sagt, Mensch, das weiß ich nicht, ruf doch nochmal den Anwalt an. Mhm. Ja, dann im Zweifel vorher fragen, weil diese Kündigung, diese so ich sage jetzt immer, laienhaft aus der Hüfte geschossen. Man ärgert sich, der Mitarbeiter, was du gesagt hast, kommt dreimal nicht, ist nicht erreichbar, ja, oder ist krank und ist nicht erreichbar und ich weiß gar nicht, wann kommt er denn wieder. Es gibt ja heute nur noch diese elektronischen Krankenmeldungen, die vom Steuerberater reingezogen bin. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ist der jetzt wirklich krankgeschrieben. Es sind 14 Tage oder eine Woche. Ich muss aber einen Dienstplan stattfinden lassen.
Wenn wir jetzt mal gerade bei der Kündigung andocken würden. Ich glaube, da ist es auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Satz. Das habe ich für mich gelernt, immer noch mal reinzuschreiben, ersatzweise zum nächstmöglichen Termin. Ne?
Also das macht man natürlich so. Das ersatzweise zum nächstmöglichen Termin schreibe ich immer rein, wenn ich mir als Unternehmer die Kündigungsfrist nicht ganz zusammenreimen kann. Was eigentlich heute ja jeder machen
oder sollte. Oder du zumindest hoffst, dass du sie zu dem Zeitpunkt durchbekommst.
Zu einem Zeitpunkt durchbekomme. Oder wenn ich sage, ich kündige außerordentlich, also im Umgangssprachlich fristlos. Und so nach dem Motto, wenn die Fristlose nicht wirkt, ja, dass ich zumindest noch ordentlich gekündigt habe. Weil wenn ein Fehlverhalten für eine fristlose Kündigung nicht reicht, weil es nicht so eklatant ist. Was
wahrscheinlich sehr häufig der Fall ist eigentlich, oder?
Das ist ganz, ganz selten der Fall, leider. Ja. Da kann ich auch nochmal einen Fall beispielsweise aus dem Leben schildern, was Arbeitsgerichte entscheiden. Rainer, du kennst ihn, glaube ich. Ein Mitarbeiter einer Palliativstation hat aus der Station ein Foto geschossen, wie ein Patient der psychiatrischen Klinik vom Dach gesprungen ist. Und er liegt tot auf dem Boden im Innenhof des Klinikums und er nimmt ein Foto auf und postet das in der internen WhatsApp-Gruppe der Palliativstation mit dem Spruch, der ist weg vom Fenster. Das hat für mich gereicht, als Anwalt in dem Fall zu sagen, das reicht für eine außerordentliche Kündigung. Das ist so weit weg von Empathie, ja, dass erstmal Datenschutzverstöße, da spielt ja ganz viel rein. Das Arbeitsgericht war der Auffassung, dass das Wording im Klinikum meistens härter ist, dass es nur intern in der internen WhatsApp-Gruppe war und damit kein Datenschutz verstoßen ist. Es waren ja alles Personen, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Ja.
Aber du sprichst von WhatsApp jetzt.
Ich wollte gerade sagen, der Datenschutz, bitte sag
ich dazu WhatsApp.
Das Gericht weiß schon, dass die Server woanders stehen.
Ich habe damals auch argumentiert und argumentiert, wir haben auch mit diesem Mitarbeiter noch eine Zahlung veranlasst auf Anraten des Gerichts, einfach um dieses Problem nicht noch weiterzutragen, weil wie alle Unternehmer, das wissen die wenigsten hier, läuft ja während des Verfahrens das Risiko des Annahmeverzugslohns. Habe ich einen Mitarbeiter gekündigt und in der ersten schnellen Verhandlung einigt man sich nicht und es kommt der nächste, der Hauptverhandlungstermin, der meistens 6 Monate später ist und in diesem Termin kommt raus, die Kündigung ist unwirksam, dann zahlt der Unternehmer 6 Monate Gehalt nach. Und das will ich natürlich tunlichst vermeiden, indem ich mich entweder schnell einige oder auf Nummer sicher gehe. Mhm. Und deswegen haben wir uns auch in dieser Sache, weil der Richter schon so komische Anmerkungen gemacht hat, naja, ist ja nur intern. Ja, also das war ein Fall, nur mal das zu bringen, das ist ja wirklich krass. Da habe ich auch gesagt, da gibt es jetzt gar keine Diskussion, da wird außerordentlich gekündigt. Ja, aber es hat nicht gereicht. Und es hätte wahrscheinlich vor dem Arbeitsgericht nicht gereicht, für eine außerordentliche. Zum Zweiten ist bei dem Thema, weil ja ich kann jeden verstehen, der sagt, der Mitarbeiter, der so einen Bock schießt, den möchte ich nicht mehr im Unternehmen haben, sofort. Aber in dem Moment, wo ich außerordentlich kündige, ist es ja so, dass der Mitarbeiter dann immer eine Sperrfrist hat. Und allein wegen dieser Sperrfrist wird dieser Mitarbeiter immer klagen. Damit er von der Bundesagentur nachweisen kann, ich wehre mich gegen diesen Vorwurf und ich versuche, die Sperrfrist zu vermeiden. Deswegen ist es manchmal zielführender bei so einem Verstoß nicht außerordentlich zu kündigen, sondern ordentlich zu kündigen, in den sauren Apfel zu beißen, ihm vielleicht für die Kündigungsfrist noch das freizustellen, Urlaub zu gewähren, Überstunden abzubummeln. Ja, einfach um das Risiko der Klage nicht einzugehen, weil auch die Klage führte dazu, dass ich weitere Kosten habe. Ich muss einen Anwalt beauftragen, wenn ich es nicht selber machen möchte. Ich kann es auch selber. Aber auf diesen Kosten bleibe ich auch sitzen. Im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist es immer so, dass jede Partei ihre Kosten selber übernimmt, auch wenn ich gewinne. Das heißt, wenn ich im Jahr 10-mal mit einem Mitarbeiter vor das Arbeitsgericht ziehe Durchschnittsvergütung, weiß ich nicht, sag mal 4.000 Euro, kostet mich jedes Verfahren mit Vergleich um die 3.000 Euro. Da bin ich 10-mal vor das Arbeitsgericht gezogen, habe ich allein 30.000 Euro Verfahrenskosten, auch wenn ich gewinne. Da hilft mir auch irgendwann keine Rechtsschutzversicherung mehr, nee, weil die natürlich nach dem zweiten Vorgang im Jahr die Reißleine ziehen und den Vertrag außerordentlich kündigen. Also deswegen ist da...
Oder die Beiträge ins Exorbitante anheben.
Oder die Beiträge...
Ja, vielen Dank schon mal für den ersten Teil unserer Folge. Fand es sehr, sehr spannend und auch wirklich unterhaltsam. Und selbst ich habe, wo wir uns schon so lange kennen, viele neue Dinge gehört. Und wir freuen uns auf den zweiten Teil des Podcasts. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschö.
Das war's für heute. Und immer dran denken:
Ohne dich läuft hier gar nichts.